Ich spreche jetzt mit Frau Pohl und Frau Dichtel von der Zentralen Beratungsstelle für Weltanschauungsfragen BW, kurz Zebra BW. Hallo.
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 Möchtet ihr euch erstmal vorstellen und eure Arbeit auch?
Ja, gerne. Wir sind eben Teil des Teams von Zebra BW. Ich bin Sarah Pohl und die Leitung der Beratungsstelle hier. Und uns gibt es noch nicht so ganz lang. Und wir sind seit dem 15. Februar 2020 hier in Freiburg in der Gartenstraße 15. Und wir sind eine vom Kultusministerium geförderte Einrichtung. Und unsere Hauptaufgabe ist es im Prinzip zu beraten, bei Weltanschauungsfragen, bei Menschen, die in einer Sekte, in einer Gruppierung sind, da raus wollen, aber eben auch bei Verschwörungstheorien. Und das, damit hatten wir gar nicht gerechnet Anfang des Jahres, dass das so ein Thema werden würde. Tatsächlich ist es so einer unserer Hauptschwerpunkte. Ich gebe gerade noch an die Frau Dichtel weiter.
Ja, ich bin Sozialpädagogin und systemische Beraterin. Und unser Anliegen ist es vor allen Dingen auch, einen Blick zu weiten für Vielfalt und Polarisierung entgegenzuwirken und gerade eben auch Menschen zu unterstützen, die da sehr unsicher sind, wie man mit unterschiedlichen Meinungen und Haltungen umgehen kann.
Und mit welchen Intentionen wenden sich die Menschen an euch?
Die sind sehr vielfältig, die Intentionen. Also es gibt zum Beispiel Menschen, die in einer Gruppierung sind und sagen, ich möchte da raus. Ich möchte mich davon loslösen. Es gibt Verbraucheranfragen zum Esoterikmarkt. Wir haben in letzter Zeit auch richtig viel zu Coaching angeboten. Also ich würde sagen, der Guru von gestern ist der Coach von heute. Also da rufen immer wieder Menschen auch an, die einfach ein Live-Coaching oder sowas gerade jetzt auch in Corona-Zeiten machen und da jetzt eben verunsichert sind, ob das seriös ist oder einfach auch Inhalte dort vermittelt wurden, wo Fragen aufgeworfen haben. Das ist so ein Teil und ein ganz großer Teil ist eben auch die Betreuung von Angehörigen, die entweder Fragen haben zu bestimmten Gruppierungen oder eine Einschätzung sich da wünschen von uns oder eben in jüngster Zeit auch zu Verschwörungstheorien, weil quasi jetzt diese Mutter, Vater, Tante, Onkel, Schwester an QAnon glaubt oder zu den Querdenker-Demos geht und die sich da häufig von uns einfach ein paar Tipps zum Umgang damit wünschen. Ja, das ist so eine ganz typische Sache.
Und habt ihr auch Erfahrungen sammeln können mit Menschen, die Verschwörungsmythen aufsetzen?
Mit Betroffenen selber sozusagen, die an sowas glauben?
Ja, genau.
Ja, tatsächlich in letzter Zeit. Also man muss sagen, dazu muss man sagen, in erster Linie wenden sich natürlich Angehörige an uns. Menschen, die selber an Verschwörungstheorien glauben, sind erstmal ganz glücklich damit und sagen, ich habe ja die Wahrheit gefunden, ich brauche da keine Beratung. Aber wir haben tatsächlich Paare immer wieder, wo gemeinsam zum Beispiel auch in die Beratung kommen, weil es eben Paarkonflikte gibt aufgrund der Verschwörungsmythen, denen diese Menschen anhängen und die sich dann durchaus sozusagen Hilfe wünschen im Umgang mit dem Partner auch. Wir haben sozusagen allgemein quasi auch viel durch die Brille der Angehörigen mitbekommen über das Konfliktpotenzial.
Und was bewegt diese Menschen? Was konnten Sie da erfahren aus der Brille der Partnerinnen?
Also okay, also was Menschen, die an Verschwörungsmythen bewegt, ist sehr vielfältig. Also es gibt jetzt sehr viele verschiedene Gründe. Zunächst einmal kann man feststellen, dass gerade in Zeiten von Krisen Menschen verstärktes Bedürfnis haben, Halt irgendwo zu finden. Und Verschwörungstheorien bieten einfache Antworten, reduzieren komplexe Weltbilder, liefern zwar Schwarz-Weiß-Weltbilder, aber damit sozusagen auch eine Überschaubarkeit in solchen ja eher chaotischen Zeiten, wie wir sie gerade haben. Und in jüngster Zeit haben wir einfach schon festgestellt, dass Menschen durch den Glauben an Verschwörungsmythen sowas wie eine Sicherheit für sich spüren. Erstmal so das Gefühl haben, sie durchschauen was, fühlen sich wieder handlungsfähiger und manchmal reduziert es zum Beispiel auch Ängste vor Kontrollverlust, vor einer Komplexität, reduziert eine Überforderung. Das kann so ganz verschiedene Gründe haben, aber das ist so ein Grund, weshalb gerade in Krisen, wie wir es gerade erleben, so eine Konjunktur von Verschwörungsmythen zu beobachten ist.
Ich würde jetzt hier vielleicht auch noch ergänzen, wenn Angehörige sich an uns wenden, dann ist ja oftmals schon das Urteil auch von vornherein gefallen, dass der andere ein Verschwörungstheoretiker ist. Also das ist ja ein Begriff, der auch gerne verwendet wird, um andere Menschen abzuwerten oder das, was sie glauben. Und oftmals rufen sie bei uns an, um sich so ein bisschen Schützenhilfe zu suchen und zu sagen, ja, das ist ein Verschwörungstheoretiker, helft mir doch, den wieder auf die Spur zu bringen. Und da ist unser Ansatz und unsere Überzeugung, dass es eben nicht darum geht, die eine Meinung stehen zu lassen und die andere abzuwerten, sondern auch wieder Toleranz zu fördern, das Gespräch zu fördern und Vielfalt in Meinungen zuzulassen. Und ich denke, diese diese Zeit zurzeit, die ganzen Maßnahmen und Auswirkungen, die zeigen ja auch, dass man sehr unterschiedliche Haltungen dazu haben kann und dass auch Fragen gestellt werden, dass skeptisch hinterfragt wird. Und das ist unserer Meinung nach einfach auch sehr wichtig, dass man das kann. Das ist ein Teil unserer Demokratie und gehört auch zur Meinungsfreiheit dazu. Und daher möchten wir uns da auch auf keine Seite schlagen. Das ist nicht das, worum es bei uns geht.
Ja, also eben keine Stigmatisierung sozusagen, die ja allein im Begriff du Verschwörungstheoretiker und so schon liegt.
Häufig ist die Kommunikation mit Menschen, die Verschwörungsideologien anhängen, aber doch ziemlich schwierig. Schnell wird man als Schlafschaf oder Antifant beschimpft, wenn man sich kritisch zu der jeweiligen Position äußert. Berichte davon, dass Bekanntschaften oder auch Familienbanden auseinandergegangen sind, mehren sich. Habt ihr Ratschläge für Menschen, die mit Verschwörungsgläubigen diskutieren?
Ja, eine ganze Reihe von. Also zum einen sozusagen versuchen wir erstmal zu klären, warum es eigentlich auf der Faktenebene total schwer ist, durchzudringen. Das haben die allermeisten, die mit Verschwörungsgläubigen diskutiert haben, die Erfahrung haben die allermeisten schon gemacht, dass sie merken, ich kann noch so tolle Argumente liefern, ich dringe da einfach nicht durch, weil Überzeugungen tatsächlich mit Emotionen verknüpft sind und weniger mit Faktenwissen. Und das ist was, wo wir sozusagen erstmal psychoedukativ auch klären, mit einigen Angehörigen zu verstehen, dass es eigentlich erstmal wenig Sinn macht, auf dieser Ebene zu diskutieren. Im Gegenteil hat man da oft so was wie einen Bumerang-Effekt, dass die dann quasi Erklärungen suchen, die ihr eigenes Weltbild stützen. Und deswegen raten wir eigentlich dazu, weniger die Faktenebene im Blick zu haben, als sehr viel stärker auf die Emotionsebene zu gucken und zu schauen, welche Bedürfnisse stecken dahinter. Und quasi ein Tipp ist mit weniger sagen, mehr fragen. Fragen helfen, dass der andere so ein bisschen eher guckt, sich selber zu hinterfragen. Fragen können dazu anregen, sich selber zu reflektieren. Meistens neigen wir dazu, ganz schnell sozusagen unsere eigene Meinung rauszuhauen, wenn jetzt jemand eine Haltung vertritt, mit der wir nicht einverstanden sind, und nehmen uns gar nicht die Zeit, erstmal zu gucken, warum glaubt er das eigentlich, was gibt ihm das, wie fühlt es sich an für denjenigen, das zu glauben und. Also das ist eine ganz erste gute wirksame Strategie, Fragen zu stellen.
Was wir auch erleben in unserer Beratungsarbeit, das ist, dass der Streit, sag ich mal, um Wahrheit und Nichtwahrheit, das ist oftmals eine Bühne, die vorher wo dieser Streit auf anderen Bühnen stattgefunden hat. Also letzten Endes geht es da nicht mehr darum, welche Beziehungsebene die jeweiligen Personen miteinander haben, weil grundsätzlich kann man ja auch unterschiedlicher Meinung sein und sehr gut damit zurechtkommen, dass der eine das denkt und der andere das. Und es ist ja dann auch die Frage, warum ist es so ein Problem, unterschiedliche Ansichten zu haben? Und oftmals geht es dann eben eher darum, wie gestaltet sich die Beziehung zwischen diesen Personen? Inwieweit spielt Kommunikation oder Respekt auf Augenhöhe eine Rolle? Inwieweit findet Abwertung statt? Und das sind oftmals Muster, die sich durch solche Beziehungen schon seit längerer Zeit ziehen und nicht erst seitdem die vermeintliche Verschwörungstheorie entstanden ist.
Ein weiterer wichtiger Punkt, den wir empfehlen gerne, ist zu sagen, am besten kein Kontaktabbruch. Wenn man mit Menschen, die an sowas glauben, sagt, ich stelle einen Kontakt ein, dann führt es oft dazu, dass die noch tiefer so in ihre Filterblasen eintauchen und eigentlich gar kein Korrektiv mehr haben, sondern idealerweise versucht man, einen Kontakt zu halten und versucht sozusagen einfach auch Gesprächsregeln vielleicht aufzustellen, zu gucken, wie viel Raum geben wir dem Thema, was verbindet uns eigentlich in unseren Weltsichten. Also sozusagen den Fokus eher auf das zu legen, wo Konsens da ist und weniger drauf zu gucken, wo man sich gerade gar nicht einer Meinung ist. Also da profitieren gerade auch einige Paare davon, zu sagen, wir klammern das Thema erstmal am Küchentisch aus.
Und wenn es aber sehr schwierig ist, dann einen gemeinsamen Nenner zu finden, beziehungsweise Anknüpfungspunkt, dann kann man sich gerne an euch wenden?
Jederzeit, genau, das ist sozusagen die Stelle, an die man sich hier wenden kann. Man kann sich alleine an uns wenden, man kann seinen Partner mitbringen oder die anderen Personen, um die es geht, und man kann sich da einfach auch nochmal eine ganz individuelle Beratung bei uns holen, wo wir gemeinsam mit demjenigen, der anruft, schauen, wie ist es in dem Fall denn gelagert, weil eins ist sozusagen auch so, was wir vermeiden, das sind Pauschalisierungen und Generalisierungen. Es ist oft, hat es immer einen ganz eigenen individuellen Hintergrund und man kriegt so ein Stück weit mit, da hat doch jeder seine andere Geschichte, die in diesen Bereich der Verschwörungstheorien führt. Es gibt nicht den Verschwörungstheoretiker, sondern es gibt viele Wege in dieses Glaubenssystem rein, würde ich mal sagen. Und ebenso viele Wege führen dann auch wieder raus. Also da gucken wir wirklich, dass wir ganz individuell ansetzen und ermuntern natürlich und freuen uns natürlich, wenn Leute sich dann mit solchen Fragen an uns wenden.
Nochmal zur inhaltlichen Auseinandersetzung mit Verschwörungstheorien. Was sind denn aktuell die gängigsten Erzählungen, vielleicht auch mit Corona-Bezug?
Was gerade in Deutschland Sehr beliebt ist, sind natürlich die QAnon-Verschwörungsmythen. Da ist Deutschland tatsächlich weltweit auf Platz 2. Das ist sozusagen das Land, wo am zweithäufigsten QAnon-Theorien verbreitet sind.
Nach den USA wahrscheinlich.
Nach den USA natürlich, genau. Das scheint hier auf offene Ohren zu stoßen, was eigentlich verwunderlich ist, weil man doch eigentlich meinen würde, dass das so ein Stück weit einen starken USA-Bezug auch hat. Ansonsten ist eine ganz breite Mischung da. Wir haben ganz viel Verschwörungstheorien rund um den alternativmedizinischen Bereich. Da gibt es ja die alten Bekannten mit Chemtrails, aber in letzter Zeit sozusagen ist immer mal wieder auch davon zu hören, dass Bill Gates die Menschheit zwangsimpfen möchte. Also das rangiert auch relativ weit vorne. Relativ beliebt ist auch die Idee, Corona könnte durch das 5G-Netz mit verursacht sein. Das sind im Prinzip ja so die Verschwörungselemente oder Erzählungen, die man einfach schon länger kennt, die mittlerweile einfach sehr wild kombiniert werden auch.
Ja. Könnt ihr nochmal auf die QAnon-Geschichte eingehen, was die Erzählung besagt?
QAnon sozusagen, so die Kernidee bei QAnon ist im Prinzip, dass der Deep State, also der tiefe Staat sozusagen, unterwandert ist von Menschen, die es nicht besonders gut meinen, von Satanisten, von einer verderblichen Elite sozusagen, also ein ganz gängiges Motiv bei Verschwörungstheorien. Und dass diese verderblichen Eliten Kinder in Kerkern unter anderem gefangen halten, denen Blut abzapfen, um so einen Stoff draus zu gewinnen, der high macht. Auch das ist ein ganz typisches Motiv bei Verschwörungsmythen. Haben wir schon im Mittelalter, haben wir schon bei antisemitischen Verschwörungstheorien, dass man die Idee hat, dass Kinder gefoltert werden. Das unterstellt man gerne mal Gruppierungen, die man sozusagen schlecht machen möchte. All das taucht sozusagen bei QAnon wieder auf. Und die Idee ist, dass der Q, also eine unbekannte Person, die immer mal wieder was postet, dafür sorgt, dass das System sich ändern wird und den Deep State stürzen möchte, so mal in aller Kürze. Und da kommen sozusagen, wir sprechen in dem Zusammenhang von der Supersystemverschwörungstheorie, weil quasi ganz viele verschiedene Elemente von anderen alten Verschwörungstheorien kombiniert werden. Und wenn wir es noch ein bisschen mehr klassifizieren wollen, ist es eine Verschwörungstheorie von unten nach oben. Also man unterstellt, das Volk unterstellt dem Staat, dass sozusagen die Dinge nicht mit rechten Dingen zugehen. Es gibt dann eben auch andere Verschwörungstheorien, die von oben nach unten laufen, wo sozusagen der Staat bestimmte Theorien propagiert. Aber das ist sozusagen hierzulande zumindest eine, die von unten nach oben läuft. Es ist spannend, sich da sozusagen mal interkulturell anzugucken, was während Corona-Zeiten passiert ist. Und da gab es durchaus Staaten, wo die offizielle Meinung eher in Richtung Verschwörungstheorien tendiert hat, teilweise. Also da gab es jetzt sozusagen schon auch ganz gehörig Propaganda. Hat eine spezielle Funktion, und zwar, wenn man den Feind im Äußeren sucht und sozusagen die Führungsriege sagt, hier draußen werden wir bedroht durch die bösen Chinesen, die dieses Virus in Umlauf gebracht haben, hat das eine eilende Wirkung aufs Volk, schafft einen besseren Zusammenhalt. Und die Verschwörungstheorien von unten nach oben, die haben eher eine fragmentierende Wirkung. Also die sorgen eher dafür, dass es mehr Dissens gibt und man sozusagen eine stärkere Polarisierung erlebt, so wie wir es hierzulande eigentlich auch gerade haben.
Sie haben es auch schon erwähnt, dass es Überschneidungen gibt, also dass man Verschwörungstheorien nicht isoliert betrachten kann, sondern dass häufig Überschneidungen zu esoterischen Elementen oder zu Sektenmentalität gäbe. Möchtet ihr das etwas ausführen?
Da sozusagen durchaus eine große Schnittmenge. Man kann sagen, die Funktion eben, die eine Verschwörungstheorie für denjenigen, der dran glaubt, erfüllt, ist recht ähnlich wie eine Glaubensüberzeugung.
Also es hat auf jeden Fall viel damit zu tun, wie meine Kollegin eben vorhin auch schon gesagt hat, dass gerade in Zeiten, in denen man in Krisen gerät, also eine Krise ist ja immer eine Situation, bei der man nicht weiß, ob man gut dabei rauskommt und die auch erstmal eine subjektive Gefahr beinhaltet. Da ist ja die Frage, was brauche ich, um mit so einer Krise gut umzugehen? Und da ist eben solche Glaubensüberzeugungen, sei es religiöser Art oder Verschwörungstheorien, helfen dabei, zum einen das Ganze besser zu verstehen, einzuordnen. Also jetzt einfach mal zum Beispiel auf Corona gemünzt, ein Virus, wo ich nicht weiß, woher der kommt und wie der wirkt und wozu der führen kann, löst erstmal eine unglaubliche Angst aus. Und habe ich aber für mich einen Schuldigen identifiziert, der schuld daran ist, der damit bestimmte Ziele verfolgt, kann ich meine Abwehrmechanismen, sage ich mal, ganz klar auf jemanden ausrichten, kann meine Angst mehr in eine Wut verwandeln und dadurch wird es auch handhabbarer für mich. Also zum einen schaffe ich für mich eine Logik, die das Ganze für mich verständlicher macht. Ich erkenne einen Sinn dahinter oder ich suche einen Sinn so lange, bis ich ihn erkannt habe. Und eben kann es dadurch einfach auch insgesamt für mich besser kontrollieren. Und es gibt mir, das ist eine psychische Bewältigungsstrategie für solche schwierigen Zeiten.
War bzw. ist im Laufe der Pandemie eine Entwicklung erkennbar gewesen?
Ja, ich würde sagen, wir hatten ja zwei Lockdowns oder zwei Pandemiewellen sozusagen. Ja. Während dem ersten Lockdown und jetzt ging es wieder hoch. Wir haben erlebt, dass in der ersten Welle sozusagen das sehr viel verbreitet war und ja, viele Menschen sich so ein bisschen damit auseinandergesetzt hatten mit Verschwörungshypothesen zum Virus. Dann gab es eine Zeit, da wurde es ein bisschen ruhiger im Sommer, als tatsächlich auch wenig Bedrohung von außen wahrgenommen war. War ganz spannend. Da hat tatsächlich auch bei uns die Anfragen ein Stück weit abgenommen. Und jetzt gerade haben wir ja wieder die zweite große Welle. Und jetzt gerade im Moment erleben wir schon eine Veränderung. Wir haben den Eindruck, es findet eine deutlich stärkere Polarisierung statt. Der Ton verschärft sich auf beiden Seiten miteinander. Und ja, es kommt zu einem deutlich extremeren Verhalten. Also ich würde sagen, die Zahl derer, die jetzt auf die Straße gehen, ist ein bisschen rückläufiger. Aber wir erleben da eine höhere Bereitschaft oder eine stärkere Verwicklung auch in diese Theorien. Also das kann man auch beobachten, wunderbar, wenn Menschen in Glaubenssysteme geraten, machen die auch so einen bestimmten Phasenverlauf durch. Und die jetzt sozusagen noch drinstecken, die sind sehr eng angebunden auch an diese Theorien. Die sind nicht mehr in der Phase, wo sie mit einer Theorie liebäugeln und ein bisschen damit flirten und überlegen, könnte das sein, sondern das sind jetzt gerade Menschen, die sich schon über mehrere Monate intensiv damit beschäftigen und sozusagen ja auch immer schwerer abholbar sind, also immer tiefer drinstecken. Gerade Menschen, die sich noch nicht ganz sicher sind, die kann man noch gut erreichen, aber da merken wir, es wird immer schwieriger, sich da gegenseitig zu erreichen, weil jeder so ein Stück weit in seiner Realität am Abtauchen ist. Gerade die frisch überzeugt sind, die haben oft sozusagen noch gar keine Idee, was eigentlich an ihrer Theorie nicht stimmen könnte. Die sind oft sozusagen die vehementesten, die frischen Konvertiten sozusagen. Mhm. Was wir übrigens auch beobachten, ist, dass es nicht so ist, dass jetzt junge Leute das kritische Klientel werden, sondern wir haben doch einige Anfragen von ja, 30, 40-Jährigen, die sich bei uns melden und sagen, meine Eltern glauben an solche Theorien. Die teilen das bei Facebook, bei Instagram oder bei WhatsApp. Und das ist so ein eher neues Phänomen der radikalisierten Senioren, würde ich jetzt mal so ein bisschen überspitzt benennen. Aber wir haben da festgestellt, da haben wir so eine ganze Bevölkerungsschicht vielleicht ein bisschen aus den Augen verloren, die ganz einfach nicht die Medienkompetenz unbedingt so ausgebildet hat, wie junge Menschen, die tagtäglich ja mit dem Internet konfrontiert sind, groß werden und die vielleicht noch nicht so die Sensibilität haben für was ist Fake News, was ist echt. Wo kann ich kritisch hinterfragen? Da erleben wir gerade tatsächlich auch analog zu einigen Studien und Statistiken, die es dazu gibt, eine deutliche Verschiebung in dem Bereich über 65. Also dass das sozusagen diejenigen sind, die jetzt eher ihren Angehörigen Sorgen bereiten.
Mhm. Bleiben wir bei der Entwicklung der Situation. Wie wird sich die Situation eurer Einschätzung nach entwickeln? Werden mehr Menschen zugänglich für Verschwörungserzählungen, gerade mit Blick auf den jetzigen Lockdown und die Diskussion um die Impfungen, die ja jetzt anstehen?
Also wenn man so ein bisschen auf die Geschichte guckt, Verschwörungstheorien sind ja nichts Neues. Die gibt es schon seit vielen Jahrhunderten, Jahrtausenden vielleicht schon. Dann kann man feststellen, die nehmen eben zu in Krisenzeiten, aber die nehmen wieder ab, wenn eine Krise vorbei ist. Deswegen ist meine Prognose, sobald Corona handhabbar wird, vielleicht auch durch eine Impfung, wird wahrscheinlich ein Großteil sozusagen ablassen von diesen Theorien. Ich könnte mir vorstellen, dass jetzt davor im Zusammenhang mit diesen Impfungen nochmal ein deutlicher Peak zu verzeichnen wäre.
Ich würde es auch dahingehend nochmal ergänzen, dass eine Entwicklung, was solche Tendenzen zu Verschwörungstheorien angeht, ja nicht isoliert betrachtet werden kann, sondern ja auch ganz viel mit dem System zusammenhängt. Das heißt auch mit den anderen Menschen drumherum. Und ich denke, dass es sehr viel damit zusammenhängt, inwieweit wir auch gesprächsbereit miteinander bleiben. In dem Moment, wo ich jemand anderen verurteile und aburteile und eben nicht ins Gespräch gehe, nicht versuche zu verstehen, sondern nur zu überzeugen, ohne zuzuhören, unterstütze ich eine Polarisierung. Also eine Polarisierung findet immer auf beiden Seiten statt. Und dadurch entstehen Konflikte, die sich weiterhin verhärten. Das heißt, da finden Eskalationen statt. Und da trägt jeder seinen Teil dazu bei, wie er sich verhält. Also, finde ich, kann man nicht isoliert betrachten, wie sich einzelne Leute verhalten, sondern es hängt stark davon ab, in welchem Kontext sie leben, wie sich das Umfeld verhält. Und es sind ja nicht nur die vermeintlichen Verschwörungstheoretiker, die in ihrer Blase leben und sich nur mit den Informationen umgeben, die bestätigen, was sie selber glauben. Das tun wir im Grunde genommen ja alle. Und dadurch braucht es einfach viel Offenheit und Bereitschaft, auch bei sich selber immer wieder zu hinterfragen und auch eine gewisse Demo zu haben von den eigenen Überzeugungen, denen wir alle anhängen.
Und ich denke, eine Berichterstattung könnte sozusagen auch ein großer Beitrag sein, eine Berichterstattung, die nicht stigmatisierend und polarisierend wird, sondern sozusagen kritische Standpunkte mit einbezieht und so weiter. Das wäre eine super gute Prävention, um einer Polarisierung entgegenzuwirken. Aber von der Prognose her eben noch mal kurz zusammengefasst, denke ich, es wird ruhiger werden um Verschwörungstheorien, sobald es ruhiger wird um Corona. Mhm. So wie wir es im Sommer jetzt ja auch mal kurzzeitig erlebt hatten.
Ja, nochmal konkret auf eure Arbeit zurückzukommen. Könnt ihr uns da Erlebnisberichte schildern? Was habt ihr als besonders schlimm erlebt? Hattet ihr Erfolgserlebnisse, von denen ihr uns erzählen wollt? Beziehungsweise den Hörerinnen und Hörern?
Ich überlege jetzt gerade, also wir berichten natürlich nur anonymisiert, weil bei uns tatsächlich da im Schweigepflicht ist und wir ja also einfach da einen großen Schutz garantieren, auch für unsere Anrufer. Aber wir hatten eine sehr hohe Bandbreite. Ja, ich überlege gerade, also sehr, sehr eindrucksvoll fand ich einen Fall, wo tatsächlich die Eltern ihr ganzes Hab und Gut verkauft hatten und in Gold investiert hatten, plus in ein Haus in Schweden und sich da eben sicher wähnten vor Corona und das einfach die Angehörigen, Kinder waren das dann, also die waren 30, 40, hatten selber auch schon Kinder, in eine ziemlich Verzweiflung gestürzt hatte, weil das ja doch weitreichende Folgen hatten. Mit denen hatten wir gearbeitet und hatten einfach auch an Themen gearbeitet, wie kann ich Eltern loslassen, ihnen die Verantwortung sozusagen selber da überlassen, aber gleichzeitig einen Weg finden, in einem kritischen Dialog zu bleiben. Das war ein Fall, der ist eigentlich ganz gut zu Ende gegangen. Da hatten sich die Eltern mit Schweden dann zumindest nochmal überlegt. Also das war ein sehr eindrucksvoller Fall eben, weil da tatsächlich sehr drastische Maßnahmen da waren. Ansonsten finde ich, es gibt eine ganz, ganz hohe Musterübereinstimmung bei unseren Anrufern, wo wir wirklich sagen, das ist oft doch recht ähnlich gelagert.
Ich würde es hier vielleicht auch nochmal ergänzen. Wir erleben schon viele Gespräche mit Angehörigen, die erstmal mit einer sehr klaren Überzeugung und Haltung kommen, dass sie die richtige Sichtweise haben und wie gesagt zuerst doch gern so ein bisschen als Unterstützung haben möchten, um den anderen zu bekehren, sage ich mal. Und wir aber auf dieser Ebene nur sehr begrenzt einsteigen, sondern eigentlich mehr gucken, was braucht es denn, damit der Kontakt wieder gut bestehen kann und damit der Dialog gefunden werden kann. Und daher, da haben wir schon einige Erfahrungen gesammelt und schöne Erfahrungen auch gemacht und auch Erfolgserlebnisse gehabt, dass wir einfach erlebt haben, dass die Angehörigen untereinander wieder in Kontakt kommen, was eben nicht heißen muss, dass sie die gleiche Meinung teilen müssen, aber dass sie wieder in Austausch gehen. Und das ist für uns auf jeden Fall ein Erfolg.
Wir selber haben jetzt gerade aufgrund dieser hohen Nachfragen und dieser vielen Nachfragen ein Buch gemacht mit dem Fandenhoek und Ruprecht Verlag. Das heißt, alles Spinner oder was, das wird Anfang des nächsten Jahres rauskommen. Und da gibt es einfach nochmal ganz, ganz viele sehr, sehr praktischen Ratschläge. Wie kann ich eigentlich konkret mit Verschwörungsgläubigen umgehen? Kann man uns einfach auch schreiben, wenn man ein Exemplar haben möchte. Und gleichzeitig haben wir auf der Homepage auch noch einen tollen Flyer mit dem Kultusministerium zusammen gemacht über Verschwörungstheorien und so eine kleine Checkliste auch mit dabei, mit ein paar zusammengefassten Tipps, wie gehe ich eben mit jemandem um, der an Verschwörungsmythen glaubt und woran erkenne ich überhaupt eine Verschwörungstheorie. Also da würde ich einfach gerne nochmal auf das Material verweisen. Mhm. Und bedanke mich bei Ihnen aber ganz, ganz herzlich.
Sehr gerne. Die Homepage ist zebra-bw.de.
Genau.
Und möchtest du noch mal auf euer Betreuungstelefon hinweisen?
Genau, also wir sind an 5 Tagen in der Woche zu erreichen, jeweils von 9 bis 14 Uhr, beziehungsweise Freitag bis 13 Uhr und am Mittwoch und Donnerstag auch noch von 15 bis 18 Uhr. Unsere Telefonnummer ist die 0761 488 98 296. Man kann uns auch per Kontaktformular schreiben und wenn man außerhalb dieser Zeiten gerne einen Termin wünscht, einfach uns eine Mail schicken oder kurz auf den AB sprechen. Wir rufen spätestens nach 2 Werktagen zurück und haben eben natürlich Schweigepflicht und ganz wichtig, das Angebot ist ein kostenfreies Angebot, weil es eben vom Kultusministerium Baden-Württemberg finanziert ist.
Und ich würde noch ergänzen, man kann sich auch anonym beraten lassen, wenn man das möchte.
Wunderbar. Dann bedanke ich mich für das Gespräch, Frau Pohl und Frau Dichtel von der Zentrale Beratungsstelle für Weltanschauungsfragen BW, kurz Zebra BW.